Stellt euch euer Leben vor wie einen Rucksack. Wie groß ist euer Rucksack? Wie viel passt rein in euren Rucksack? Wie viel ist gerade drin in dem Rucksack? Wie schwer ist der Rucksack? Stell dir dein Leben vor als eine Wanderung. Also ich bin in Bayern aufgewachsen, wir waren viel wandern. Stell dir dein Leben vor wie eine Wanderung. Wie lange wanderst du schon? Wie müde bist du von der Wanderung gerade? Wie sehr tut dein Nacken weh von dem Rucksack? Wie lange denkst du, wirst du noch wandern? Wann hast du das letzte Mal eine Pause gemacht? Mein Bruder und ich haben einmal eine Wanderung gemacht in Norwegen durch den Rondane-Nationalpark. 200 Kilometer nördlich von Oslo, ein ganz großartiger Nationalpark. Keine Autos, keine Straßen, nichts. Nur ein paar Pfade, wo du entlang wanderst. Nicht wie in den Alpen, wo immer so eine Stunde entfernt die nächste Almhütte ist, wo du dann übernachten kannst oder so. Nee, du musst einfach alles mitnehmen, was du brauchst. Dein Zelt, Schlafsack, Essen für eine Woche. Und du wanderst. Und mal ist es kalt und regnet. Mal scheint die Sonne, du hast eine großartige Landschaft. Wechselt sich jeden Tag, vor allem in Skandinavien. Und wir sind dort, haben uns diesen Nationalpark ausgesucht, weil es dort die größte Moschusochsenherde Europas gibt. 7 Tage gewandert, keinen einzigen Moschusochsen gesehen. Haben sich irgendwo ständig versteckt hinter Büschen oder irgendwas, weiß ich nicht, was die gemacht haben da. Wir haben sie nicht gesehen. Aber es war eine verbindende Zeit, eine tolle Wanderung. Aber es kommen diese Punkte, wo du einfach müde wirst. Und einfach merkst, wow, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Und wenn du müde wirst, gibt es 2 Sachen, über die du nachdenken solltest. Vielleicht ist es Zeit, mal eine Pause zu machen. Pausen sind wichtig. Ruhen ist wichtig. Hat Gott auch gemacht. Manchmal ist aber auch gut, drüber nachzudenken, warum ist denn dieser Rucksack so schwer? Und wie gehe ich damit um? Wollt ihr mal wissen, was im Rucksack alles drin ist? Komm, wir gucken mal rein. Und nehmt mal die Sachen, die hier drinnen sind, so wie unsere wichtigen Dinge und Lebensaufgaben. Hier ist zum Beispiel eine Isomatte. Ganz modern, die bläst sich selbst auf, total cool. Wofür könnte das stehen in unserem Leben? Ruhe, ein gewisses Maß an Ruhe vielleicht, oder irgendwie, was ist ein Kälteschutz? Was schützt uns vor der Kälte? Könnt ihr drüber nachdenken. Was haben wir noch drinnen hier? Wir haben was zu essen dabei. Ja. Irgendwie auch wichtig auf einer Wanderung, oder? Hier. Schlafsack. Auch wichtig für eine Wanderung. Das ist ein Zelt. Auch irgendwie wichtig für eine Wanderung, oder? Sind wir noch dabei. Flasche Wasser. Oh, hier ist noch was. Gucken wir mal. Eine Sektflasche. Hier außen habt ihr bestimmt schon bemerkt, ja? Das sind 2 große Flossen. Muss ich die dabei haben auf meiner Wanderung? Der Rucksack ist immer noch schwer. Hier unten ist noch was drinnen. Mal gucken. Reihe von Büchern. Hier ein Buch über Trading, Finanzen und Geld vermehren. Hier ist ein Lexikon zur Bibel. Schön groß, aber auch ganz schön schwer. Oh, sehr interessantes Buch. Habe ich ja mal sehr tief studiert. Erfolg bei Pokerturnieren. Ganz wichtig. Und hier habe ich ein neues Testament.
Das alles passt in diesen Rucksack rein.
Alles auf einmal. Manchmal musst du Entscheidungen treffen. Was ist wichtig in meinem Leben? Wie viel passt rein? Manchmal ist es so, dass Sachen, die mal reingepasst haben, vielleicht jetzt ein bisschen viel sind und schwer sind. Man muss sich davon trennen, sich davon lösen. Aber in unserem Leben gibt es diese Lebensaufgaben, die wir bewältigen und die wir mit uns tragen. Und du kannst dir sinnbildlich aussuchen, was immer das in deinem Leben beschreibt. Vielleicht deine Beziehungen, vielleicht sind deine Beziehungen diese Isomatte, diese Grundlage. Das ist einfach eine Basis, die da ist. Die sind aber manchmal ganz schön schwer und schwierig und anstrengend. Dann musst du dich fragen, werfe ich es über Bord? Was mache ich damit? Oder vielleicht der Schlafsack, vielleicht ist das deine Frau oder dein Mann. Hält grundsätzlich sehr warm. Und will ich eigentlich auch dabei haben immer. Aber es ist manchmal ganz schön schwer. Und anstrengend, sie dabei zu haben auf dem Weg. Was mache ich damit? Oder das Zelt, vielleicht ist das deine ganze Familie, dein Haus, deine Kinder. Kinder sind eine tolle Sache. Aber auf dem Weg wirst du manchmal merken, das zieht ganz schön an mir. Es lastet auf meinen Schultern diese Verantwortung. Was mache ich damit? Deine Arbeit, vielleicht symbolisiert das das Essen oder so. Ja, diese Wasserflasche, die wiegt 1,5 Kilo. Man könnte sie auch rausschmeißen, dann wäre kurzfristig das Ganze ein bisschen leichter. Aber irgendwie gibt es diese Lebensaufgabe, um, naja, was damit zu machen, und du willst sie auch dabei haben. Diese Predigt widme ich Younes, meiner Tochter, die morgen getauft wird, weil sie beginnt eine Wanderung morgen. Und vielleicht wirst du ab und zu mal auf dem Weg an diese Predigt denken, wenn vielleicht sich die Wanderung mal schwierig anfühlt oder schwer und irgendwann mal du vielleicht den Rucksack nochmal angucken musst, ob das eine oder andere raus sollte oder was anderes rein sollte. Aber schlag mal auf zu Jakobus Kapitel 5, da sind wir. Es gibt so, wenn Lebensaufgaben zu Lebensproblemen werden und bestimmte Dinge schwierig und herausfordernd werden auf deiner Wanderung in deinem Leben, dann gibt's verschiedene Arten und Weisen, wie wir darauf reagieren. Psychologen beschreiben es so, es gibt 3 Grundreaktionen. Ursprünglich waren es 2, inzwischen werden 3 beschrieben. Das erste ist es zu fliehen, einfach wegzulaufen. Ja? Das ist so, als wenn du sagst, gut, der Rucksack ist zu schwer, weg mit dem Rucksack und ich laufe ganz schnell, vielleicht komme ich dann schneller an. Ja? Das andere ist zu kämpfen. Irgendwie, ja, wenn du einen Konflikt hast mit jemandem, dann zu sagen, wir werden das durchkämpfen, bis du dich verändert hast. Du kämpfst und kämpfst und kämpfst. So. Und die dritte Möglichkeit, die auch öfter beschrieben wird, immer mehr ist es sozusagen, also to freeze, zu in Lähmung zu erstarren. Einfach nichts zu tun. Und kommst nach Hause, ist alles zu viel, Arbeit, Kinder, Familie, schwierige Beziehungen, Geldsorgen. Was machst du? Fernseher an, Sportschau gucken. Wird schon vorbeigehen. Aber es gibt einen vierten Weg. Und das ist der Weg des Glaubens, dein Leben mit Gott zu leben. Und der Weg wird hier ganz toll beschrieben. Jakobus Kapitel 5. Meine Brüder und Schwestern, lasst euch nicht entmutigen und wartet geduldig. Muss dieses Wort drin sein. Geduld. Echt? Geduld? Wieso Geduld? Lasst euch nicht entmutigen und wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Geduld. Wichtiges Thema. Lass uns mal über Geduld reden. Wir leben in einer sehr ungeduldigen Gesellschaft. Sachen müssen schnell gehen, müssen schnell passieren. Ich muss viel erledigen können. Ich habe nicht die Zeit, darauf zu warten. Soraya ist befreundet mit einem ganz tollen Bruder in München. Die sehen sich so einmal im Monat. Früher hat man Briefe geschrieben über Monate. Soraya steigt am Freitag im Flugzeug, eine Stunde später in München. Und ich meine, ich freue mich total für sie und so, aber das ist die Zeit, in der wir leben. Es geht total schnell, ja? Es ist möglich, sowas zu machen. Du willst nicht da irgendwie reisen. Du steigst ins Flugzeug, zack, eine Stunde später bist du da. Im Auto, es alles kann schnell gehen. Wir haben Provider, die uns jeden Film sofort servieren, was wir wollen, wann wir es wollen. So, warten auf Donnerstag 18 Uhr bis zur nächsten Folge von Lindenstraße oder deiner Serie. Wer macht das heute schon? Wer kann das aushalten? Diese Geduld aufzubringen, die sich so etwas entspannt und entwickelt. Nein, du schaust 5 Serien in Folge und das geht alles. Wir leben in einer sehr ungeduldigen Zeit. Vielleicht sitzt du gerade da und fragst dich, wann ist diese Predigt endlich vorbei? So, aber Geduld, wichtiges Thema. Und wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Hier kommt so ein kleines Nebenthema des Neuen Testaments auf, was auch nur 300 Mal im Neuen Testament vorkommt, also in jedem 12. Vers ungefähr. Und über das wir ständig reden, komischerweise nicht, die Wiederkunft Christi. Wartet auf den Tag, an dem der Herr kommt. Wann kommt Jesus wieder? Die Jünger im ersten Jahrhundert, viele davon sind ausgegangen, dass Jesus zu ihren Lebzeiten zurückkommt. Und er ist nicht gekommen. Andere haben Theorien entwickelt, wann er denn wiederkommt, haben Matrizen gemalt und Bibelverse miteinander verbunden und gesagt, dann kommt Jesus wieder. Das war mal im 16. Jahrhundert so, im 18. Jahrhundert gab es einen Zeitpunkt. Im letzten Jahrhundert hätte Jesus wiederkommen sollen, laut einiger Berechnungen. Und die Bibel sagt, keiner weiß Zeit noch Stunde, insofern ist es unwahrscheinlich, dass das zutrifft. Ist 2000 Jahre eine lange Zeit? Ja, für uns schon. Also, wenn dein Leben 70 Jahre dauert, ist 2000 Jahre eine lange Zeit. Wird Jesus in deinem Leben wiederkommen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist möglich. Aber Jakobus sagt, wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Es ist nicht so, dass du, wenn du stirbst, das ist so wie im römischen Ahnenglauben, dass dann du von oben auf die Erde herabschaust und sagst, oh Daniel, lass mich mal Daniel zugucken und du feuerst ihn an, Daniel, halte durch. So, das ist nicht in der Bibel so beschrieben. Was beschrieben ist, dass du stirbst und das ist dann wie so ein Schlaf. Und beim Schlaf ist auch so, dass du schläfst ein, du wachst auf 8 Stunden später. Am Ende deines Weges wirst du sterben und im nächsten Moment ist Jesus wieder da. Wenn du dann wieder aufwachst. Wie diese Auferstehung der Toten genau aussieht, können wir darüber spekulieren. Im jüdischen Glauben glaubt man, das ist eine körperliche Auferstehung. Darum konservieren sie die ganzen Knochen und all diese Dinge, damit dann auch alles dabei ist. Bei der Auferstehung. Ich hoffe, es ist nicht so. Wenn ich meinen schmerzenden Körper mir so vorstelle. Aber es sagt, wir werden sterben und wir werden auferstehen. Und dann ist Jesus da. Und für einige sind es noch Monate bis dahin. Wille, für den wir gerade gebetet haben, wer weiß, wann für ihn Jesus wiederkommt. Vielleicht ist er einer der ersten von uns. Für andere sind es noch 40, 50 Jahre, wer weiß. Aber dann kommt Jesus wieder. Und auf dem Weg brauchen wir Geduld. Es geht nicht immer um Fliehen oder Kämpfen oder einfach bloß erstarren. Einfach geduldig weitergehen. Ist auch eine Option. Nichts erzwingen, aber auch nicht stehen bleiben. Meine Brüder, lasst euch nicht entmutigen und wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel, muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld Sonne und Regen abwarten, bis er im Herbst die Ernte einfahren kann? Landwirtschaft muss eine tolle Sache sein. Vielleicht wird es uns allen gut tun, ab und zu mal aufs Land rauszufahren und mal so Landwirtschaft zu beobachten, wie sowas funktioniert, in die ursprünglichsten Form. Du pflanzt was an, es wird begossen, oder wenn du ein großes Feld hast, kannst du nicht mit deiner Gießkanne rüberlaufen, musst einfach warten, dass der Regen kommt, hoffen, dass der Regen kommt zu seiner Zeit, hoffen, dass die Sonne in ausreichendem Maß scheint, dass es nicht zu viel ist. Aber es braucht Zeit, es braucht Monate, bis dann etwas rauskommt und entsteht, was du am Ende ernten kannst. Du brauchst Geduld. Auf einem meiner ersten Dates war eine ganz tolle Sache. Ich bin mit 18 Jahren Christ geworden, war einerseits so sportlich, ganz aktiv und erfolgreich, auf der anderen Seite tief drinnen total schüchtern. Und dann hat mich eine Schwester auf ein Date eingeladen. Astrid Grünhauer, Oliver kennt sie. Einige nicken, du kennst sie ja. So. Also, wir waren nie irgendwie romantisch verliebt oder so, aber sie war eine tolle Schwester, die immer irgendwie so ein bisschen mein Fan war und ermutigend war als jemand, die ein paar Jahre älter war als ich. Und wir haben uns unterhalten und meine Ideen, was ich alles machen will und so weiter. Und dann hat sie mir eine Karte geschrieben nach dem Date. DIN A4 groß. Ich weiß nicht mehr, was hinten drauf war, also was sie drauf geschrieben hatte, aber ich weiß, was vorne drauf war, das Bild. Sie hatte so einen Comic gezeichnet. Da war so ein blonder, junger Mann. Kleiner Junge, so vielleicht ein Bild, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Der pflanzt einen Apfelbaum. Und freut sich, Apfelbaum gepflanzt, nächstes Bild. Er begießt den Apfelbaum. Geht wieder weg, setzt sich davor, guckt den Apfelbaum an. Geht wieder, holt die Gießkanne, gießt nochmal, setzt sich wieder davor. So ein bisschen verärgert schon, vom Blick her. Wieso passiert denn nichts? Was ist da los? Und nochmal gegossen, wieder nichts passiert. Im nächsten Blick geht wieder weg, kommt zurück mit einer Axt. Und als dieser blonde Junge da steht und die Axt anlegen will, siehe da, aus dem Augenwinkel erblickt er einen klitzekleinen Apfel, der wächst. Und das war offensichtlich eine lieb gemeinte Ermutigung. Lieber Bruder Mattes, sei geduldig. Du hast viel vor in deinem Leben. Aber es wird Zeit brauchen. Und es ist mir hängen geblieben bis heute. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld Sonne und Regen abwarten, bis er im Herbst die Ernte einfahren kann? Auch ihr, Vers 8, müsst geduldig. Schon wieder, er hört einfach nicht auf. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Das ist wieder die Wiederkunft Christi. Der Herr kommt bald. Das ist etwas, was sie die ganze Zeit vor Augen gehabt haben. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Das ist, was sie geprägt haben. Das ist, worauf sie zugesteuert sind. Das, was ihrem Leben zusätzlichen Sinn gegeben hat, Sicherheit gegeben hat, der Weg des Glaubens im Vertrauen darauf. Er sagt, ihr dürft nicht mutlos werden. Das ist die große Gefahr, mutlos zu werden. Wenn du mutlos wirst, fängst du an, Sachen einfach rauszuschmeißen. Ja, manche Sachen musst du rausschmeißen. Diese Flossen, vielleicht war das mal eine ganz tolle Idee, die dabei zu haben. Und vielleicht habe ich sie auch ein paar Mal benutzt. Aber wenn auf einer Wanderung das Leben zu schwer wird, willst du vielleicht diese Flossen loswerden. Willst du das Wasser rausschmeißen, weil dein Rucksack dann 1,5 Kilo leichter ist? Nein, es gibt viele Dinge, die du nicht loswerden kannst. Willst du dein Zelt wegschmeißen? Ja, klar, du kannst auch mal im Freien übernachten, aber wenn es regnet, bist du sehr froh, dass du es dabei hast. Es gibt viele Dinge, die kannst du nicht einfach rausschmeißen aus deinem Leben. Aber du darfst nicht mutlos werden. Du musst geduldig weitergehen, weil sie gehören zu deinem Leben. Sie sind wichtig. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Den Weg des Glaubens zu gehen, heißt einfach, darauf zu vertrauen, Gott ist gut, Gott liebt mich, der Herr ist mein Hirte, wie Oliver gepredigt hat am Freitag. Und ob ich schon wandert im finsterten Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Zu wissen, Gott ist bei mir. Denn Stecken und Stab trösten mich. Macht euch mit eurer Ungeduld, Vers 9, nicht das Leben schwer, liebe Brüder. Sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Tag des Gerichts ist nahe und der Richter steht schon vor der Tür. Wow, noch ein Thema, Gericht. Jesus kommt nicht nur wieder, er kommt wieder und wird die ganze Welt richten. Wir steuern auf den Zeitpunkt zu, wo wir bei dem Richter ankommen und wir uns über unser Leben unterhalten werden mit ihm darüber, wie wir unser Leben geführt haben, wie wir mit den Herausforderungen umgegangen sind. Und er wird gerecht richten, sagt die Schrift. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher, Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Nun, Propheten sind total cool, oder? Die gehen dahin und die predigen, die halten durch und die geben nicht auf und die kriegen Widerspruch und die schmeißen mit Steinen nach ihnen, aber sie predigen weiter, die Propheten. Propheten sind tolle Vorbilder. Würdest du gern Prophet sein? Eigentlich nicht. Ich find's toll, wenn die Jungs das machen, aber in meinem Leben brauche ich das nicht. Aber sagt, nehmt sie euch zum Vorbild. Warum? Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen? Weißt du, wie du Geduld lernst? Ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Du lernst Geduld durch Leiden. Wenn Jonas mir eine Nackenmassage macht, dann sitze ich nicht da und denke so, wann ist es endlich vorbei? Ich muss wirklich Geduld einüben. Dann genieße ich das. Manchmal ist das Leben so total entspannt, alles läuft super, alles im grünen Bereich. Freue mich für dich. Aber du wirst keine Geduld lernen auf dem Weg. Geduld lernst du dann, wenn es schwierig wird. Wenn deine Arbeitskollegen nicht so nett sind. Das lerne ich gerade für mich. Also im Flüchtlingsheim, wo ich arbeite, wir haben ein tolles Team mit ganz tollen Charakteren und Persönlichkeiten, die aber alle total unterschiedlich sind. Und in letzter Zeit gab es öfter mal Konflikte zwischen Mitarbeitern und zwischen Leitungen und Mitarbeitern. Es geht hin und her und es ist alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht und ich bin mittendrin. Ich will da nichts Böses, aber ich will irgendwie auch meine Ruhe haben. So intuitiv. Aber für mich ist die Herausforderung zu sagen, okay, wow, wo fühle ich mich? Manchmal bin ich auch selber betroffen davon, ja? Ja, es ist eine Form von Leiden. Aber ich bemühe mich hinzugucken und zu sagen, wie kann ich jetzt wachsen dadurch? Wie kann ich jetzt wachsen? Klar, ich kann mich zurückziehen und gucken, wie sich die Mitarbeiter streiten. Oder ich gehe rein und versuche zu vermitteln und setze mich noch mehr Leiden aus, im Zweifelsfall. Aber vielleicht kann ich wachsen dadurch. Vielleicht kann ich irgendwie vermitteln. Vielleicht kann ich selber mal gucken, was ich dazu beigetragen habe, dass hier ein Stress entstanden ist und mich entschuldigen oder so. Aber er sagt, nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Solche Menschen sind wirklich glücklich zu nennen, die so standhaft waren und Gott treu geblieben sind. Das ist die größte Lebensaufgabe, einfach Gott treu zu sein, auf dem Weg weiterzugehen und treu sich von Gott leiten zu lassen, was in den Rucksack gerade reingehört und was nicht. Was zu viel ist und du rausschmeißen sollst und was sich sehr viel anfühlt und du vielleicht mal eine Pause machst, aber dann wieder weitergehst und wieder aufstehst und es nicht aus deinem Leben rausschmeißt. Er sagt, solche Menschen sind wirklich glücklich zu nennen. Weißt du, Erfüllung, Glück. Erfährst du auch, wenn du einen Bonus bekommst auf der Arbeit oder eine Jahressonderzahlung besonders groß ausfällt und ist auch ein kurzer Moment von Glück. Aber Er sagt, wenn du wirklich geistlich wächst, darum geht er der ganze Jakobusbrief. Geistliches Wachstum, wenn du standhaft bleibst, wenn du durchhältst und dann dein Herz stärker wird, dann, das ist echtes Glück. Denk doch an Hiob, sagt er. Ihr habt schon alle gehört, wie geduldig, das ist schon wieder. Ihr habt schon alle gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Denk an Hiob. Also, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte ausbreiten, ihr könnt es auch gerne vertiefend nachstudieren, aber im Wesentlichen hat er ein tolles Leben gehabt. Also, gestartet, hat angefangen viel zu verdienen, sich seine Herden zu vermehren, Vermögen aufzubauen, geheiratet, hat offensichtlich einigermaßen glücklich gewesen seine Ehe, denn er hat 10 Kinder gehabt am Ende. So. Und dann hat er 10 Kinder, alles großartig. Und dann, ohne zu wissen, was im Hintergrund alles passiert und was die genauen Gründe und Zusammenhänge sind, geht plötzlich alles der Reihe nach dem Bach runter. Seine Kinder sterben. Jede Woche eine neue Beerdigung. 10 Kinder sterben. Er verliert sein Vermögen. Er verliert seine Gesundheit. Hat Ausschläge am ganzen Körper. Zum Glück hat er noch Freunde und seine Frau gehabt. Naja, die waren auch nicht so hilfreich. Seine Freunde waren so die Theologen, die gerade von der Universität kamen und alles wussten, wie das jetzt genau ist mit dem Karma und was du hast wahrscheinlich was Schlechtes gemacht und darum passiert jetzt Schlechtes, lass uns über deine Sünde reden. Nicht so toll, die Freunde. Seine Frau war da viel besser. Eine echte Unterstützung. Verfluche doch einfach Gott und trenn dich von ihm. Auch nicht so toll. Er sagt, denkt doch nur an Hiob. Ihr habt schon alle gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Hat Hiob geklagt? Absolut hat er geklagt. Natürlich. Klagen ist eine sehr reife Form, in deiner Beziehung mit Gott, mit Schwierigkeiten umzugehen. Woher weiß ich das? Weil ich gerade durch die Psalmen lese, die ersten 50 Psalmen. Ich meine, es gibt verschiedene Formen von Gebet. Ja, du hast dieses Danken und das kommt in den Psalmen vor. Du hast das Bitten, das kommt in den Psalmen vor. Und du hast da Gott zu preisen und einfach seine Wesenszüge zu beschreiben. Das kommt in den Psalmen vor. In den ersten 50 Psalmen, 80% ist das nicht. 80% ist Klagen. Wie sind meine Verfolger so viele? Warum ist das so schwierig, so herausfordernd? Gott, bitte hilf mir, was ist hier los? Es ist ungesund, wenn du das hier nicht reinfrisst, die ganzen Herausforderungen, Schwierigkeiten, die du da drin hast, und dann vor Gott gehst und sagst so, Gott, vielen Dank für das, ist ja auch alles ganz toll, das, und du bist übrigens auch ganz toll. Ich meine, auch das ist ein Teil deiner Beziehung zu Gott, auch aufs Gute zu gucken, aber hey, wir brauchen manchmal auch Gott als Blitzableiter für unsere Emotionen. Es ist toll, Freunde zu haben, die Blitzableiter sind. Ja, Blitzableiter sind eine tolle Sache. Und manchmal ist es gut, wirklich zu wissen, ich bin jetzt in der Situation drinnen hier und ich bin gerade ein Blitzableiter. Das ist meine Aufgabe. Und die Aufgabe von Blitzableitern ist es, Blitze abzuleiten. Das ist nicht, die Blitze zu bekämpfen und zu sagen, Blitze sind zu heiß und zu stark und nicht gut und nicht angemessen oder sonst irgendwas. Du bist einfach ein Blitzableiter. Komm, iss noch ein paar mehr Kekse, erzähl mir mehr. Lass uns alles rausholen, was da ist. Und dann vielleicht beim anderen Treffen bist du nicht mehr der Blitzableiter, sondern der Freund, Begleiter und Ratgeber. Aber die reifste Form ist, wenn du in deiner Beziehung zu Gott das wirklich so mit Gott dich verbindest, dass du dich frei, so eine echte, ehrliche, offene Beziehung hast zu Gott, dass du in schwierigen Zeiten auch deine Klagen vor Gott bringst. Denk doch nur an Hiob. Ihr habt schon alle gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Ja, bei Hiob hat er alles zu einem guten Ende geführt, kann man mit Fragezeichen versehen. Ja, er hat sein Reichtum zurückbekommen. Ja, er hat seine Gesundheit zurückbekommen. Seine Kinder sind nicht zurückgekommen. Was war das gute Ende? Er ist bei Gott angekommen. Vers 12, mal sehen, wie viel Zeit wir haben, um darauf noch einzugehen. Um eines möchte ich vor allem noch bitten, meine Brüder. Schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Sonst ist euch Gottes Urteil sicher. Im Wesentlichen höre ich Ihnen hier vor allem sagen, in all dem, was in eurem Leben passiert, Gott will, dass ihr reif werdet, dass ihr charakterfest werdet, dass euer Ja ein Ja ist, dass euer Nein ein Nein ist, dass man weiß, woran man ist, dass ihr nicht mal Nebenwege geht, hier lang und da lang, um das Leben einfacher zu machen. All das dient dazu, dass ihr einen festen, starken Charakter haben werdet, reife Menschen haben werdet, die mit Zuversicht vor Gott treten können. Jakobus wusste, wovon er spricht. Jakobus hat eine Gemeinde geleitet, die eine große Verantwortung getragen hat. Von da wurden andere Leute ausgesendet. Also vielmehr, die haben sich mehr oder weniger selbst ausgesandt, aber sie waren so eine Quelle, wo viel des Christen, von wo aus sich das Christentum verbreitet hat. Viele Leute sind nach Jerusalem gekommen, vor allem mit jüdischem Hintergrund, oder Proselyten, die Leute, die zum jüdischen Glauben sich bekehrt haben und sind dann in Jerusalem einer sehr großen Gemeinde begegnet, und sind dort Christen geworden und sind dann wieder in ihre Heimatländer zurückgegangen. Große Aufgabe für Jakobus. Der hat bestimmt diese Last gespürt, der Verantwortung, das, was sein Bruder Jesus da angefangen hat, weiterzuführen. Er hat eine Gemeinde geleitet, die also sehr viel schwierige Dinge erlebte, die politisch verfolgt wurde, wo die Römer sich entgegengestellt haben, versucht haben, das irgendwie in den Griff zu bekommen, dass da jetzt nicht so viel Einfluss von diesen Christen herkommt. Haben alle immer neue Wege gefunden, ihnen das Leben schwer zu machen. Sie sind von religiösen Menschen verfolgt worden, weil ja plötzlich alle sich zum christlichen Glauben bekehrt hatten. Und das war dann irgendwie ganz schlimm und schrecklich für einige. Am Ende wurde Jakobus im Tempel von einem Mob durch die Gegend geschubst und ergriffen und an die äußerste Zinne des Tempels, an die Mauer gestellt und heruntergeworfen, 20 Meter. Und weil er das irgendwie überlebt hat, sind sie alle runtergerannt und haben ihn mit Stöcken zu Tode geschlagen und mit Steinen beworfen, bis er tot war. Jakobus wusste, wovon er spricht. Er wusste aber auch, was sein Bruder ihn gelehrt hat. Was sein Bruder gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch. Denn meine Last ist leicht, mein Joch ist leicht. Weißt du, so ein Joch ist so etwas, wenn es eine Arbeit gibt, die für einen Ochsen zu schwierig ist, manchmal sind wir Ochsen, dann dient dieses Joch dazu, das ist dann so ein Geschirr oder ein Gestänge, wo da vorne so ein Querbalken dran ist, dass zumindest ein zweiter Ochse mitziehen kann. Oder auch vier Ochsen gemeinsam ziehen können, wenn der Wagen zu schwer ist oder wenn der Pflug zu viel Widerstand erzeugt. Und Jesus sagt, lass uns gemeinsam dieses Joch tragen. Mach's nicht alleine. Versuch nicht mehr und härter alleine zu ziehen. Mach's mit mir zusammen. Mein Joch ist leicht. Das Joch, unter dem ich ziehe, das ist nicht so schwer. Wir kriegen das zusammen hin. Das ist der Weg des Glaubens, wo wir wirklich Schritt für Schritt durch unser Leben gehen. Nicht stehen bleiben, Pausen machen, wenn Pausen angesagt sind, aber dann auch nicht die Sachen rausschmeißen, die uns gerade zu schwer erscheinen, sondern das, was wirklich Gottes Aufgaben sind. Mitnehmen, vorangehen, stärker werden, reifer werden und geistlich wachsen. Und lass uns das einfach auch noch als ein weiteres Juwel aus dem Jakobusbrief mitnehmen. Nächste Woche ist die letzte Predigt über den Jakobusbrief, da werden wir das Ganze beenden und uns mit den Adventspredigten beschäftigen, zu denen ich euch noch mehr ermutigen kann, auch viele von den Freunden einzuladen, die diese Predigten hier nicht kennen, die keine Beziehung zu Gott haben und nicht wissen, was es die Möglichkeit gibt, ihr Leben auf dem Weg des Glaubens zu gehen. Aber lass uns das mitnehmen und für uns wirklich heute Gespräche drüber haben. Wow, was ist eigentlich alles in meinem Rucksack gerade drinnen? Was gehört da nicht rein? Was ist zu viel? Fehlt etwas vielleicht im Rucksack? Wie fühlt sich der Rucksack gerade an? Wie geht's mir mit der Last, die Gott mir gerade auferlegt hat? Und lass uns, was immer wir tun, einfach als eine geistliche Herausforderung geben und gemeinsam daran wachsen. Amen.